there's probably a greater likelihood the House flips than the Senate. Senate races are just different. They're statewide. Candidate quality has a lot to do with the outcome.
Das ist der Mitch McConnell, ein Urgestein von der Republikaner und der Minderheitsführer im Senat. Willkommen zu einer neuen Folge vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» von Tamedia. Der McConnell ist also beunruhigt. Dabei hat man lange Zeit geglaubt, dass der Sieg der Republikaner in beiden Kammern vom Kongress sicher ist und dass er bald Mehrheitsführer wird in dem Senat. Jetzt aber 2,5 Monate vor der Kongresswahl sieht es nicht mehr ganz so gut aus für die Republikaner. Und das vor allem im Senat, wo der Mitch McConnell sitzt und das seit 1985, also seit fast 40 Jahren. Außerdem tauchen in dem Wahlkampf auch plötzlich Themen auf, mit denen er eigentlich nicht gerechnet hat, zum Beispiel die hohe Zahl von Verkehrstoten.
Our goal is zero deaths. A country where one day nobody has to say goodbye to a loved one because of a traffic crash.
Vergeigen die Republikaner gerade ihren als sicher glaubten Sieg? Weshalb ist das so? Oder gibt es noch andere Gründe dafür, dass die Umfragen nicht so gut aussehen für die Republikaner? Und was hat das alles zu mit dem Kultbuch «On the Road» von Jack Kerouac? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville, im US-Bundesstaat Virginia. Ich bin Christoph Münger und leite das Ressort International in Zürich. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Wir haben vorher den Mitch McConnell gehört, nicht so gut verständlich, er ist auch schon ein älterer Herr. Der Mitch McConnell hat gesagt, dass in dieser Senatswahl, die jetzt ansteht, die Qualität der Kandidaten ganz entscheidend sei. Und er hat auch gesagt, dass es möglich ist, dass der Senat nicht kippt, also demokratisch bleibt, im Gegensatz zum Repräsentantenhaus. Ganz offenbar ist der Mitch McConnell von mehreren Senatskandidaten nicht wirklich überzeugt. Mit welchen Kandidaten hat er denn da Mühe und wieso?
Ja, Christoph, eigentlich mit einer ganzen Reihe von Kandidaten. Und es ist natürlich kein Zufall, dass diese Kandidaten Leute sind, die Donald Trump gepusht hat. Also Herschel Walker in Georgia, der ehemalige Footballstar, Blake Masters in Arizona, ein sehr rabiater Rechter, Mehmet Oz in Pennsylvania, ein Arzt, der aber von vielen auch als Quacksalber verstanden wird. Das sind alles Trump-Kandidaten. Und denen geht es im Moment in Umfragen zufolge nicht so arg gut. Und das sind eigentlich Auseinandersetzungen, sei es in Pennsylvania oder sei es in Arizona oder sei es in Georgia, die von den Republikanern gewonnen werden sollten. Nun sind aber alle drei republikanischen Kandidaten, also Walker in Georgia, Masters in Arizona und Mehmet Oz in Pennsylvania, hinten dran. Und ich glaube, darauf bezieht sich nun Mitch McConnell. Und Trump hat natürlich dann gleich wieder zurückgeschossen und quasi gesagt, dass McConnell sowieso ein Idiot sei. Und wie gesagt, der Haussegen hängt schief und es ist eben nicht mehr sicher, ob die Republikaner die Mehrheit im Senat zurückerobern werden. Und wenn sie das nicht tun, dann müsste man das Donald Trump anlasten, weil er diese fragwürdigen Kandidaten gepusht hat.
Und wie steht es denn um den Hillbilly-Autor, der J.D. Vance in Ohio, der kandidiert ja dort für den Senat und hat eigentlich auch die Unterstützung von Trump?
Ja, das ist natürlich fast schon eine Celebrity. Der hat einen Bestseller geschrieben und auch er wurde, wie du schon sagst, von Trump gepusht und außerdem von dem konservativen amerikanischen Milliardär Peter Thiel. Und man hatte dort eigentlich auch erwartet, dass J.D. Vance auf jeden Fall gewinnt, weil Ohio in den letzten Jahrzehnten zusehends nach rechts abgedriftet ist und zusehends republikanischer geworden ist. Aber der demokratische Senatskandidat Tim Ryan liegt im Moment vorne. Und auch das ist für Mitch McConnell ein Anzeichen mehr, dass die Kandidaten, die Trump gepusht hat, eben vielleicht doch nicht so super waren.
Die Republikaner haben also derzeit in der Umfrage zumindest ein bisschen Terrain verloren. Wir haben jetzt von diesen Personalien geredet. Du hast mehrere Namen erwähnt. Aber gibt es auch Gründe, dass das so ist in den Umfragen, wo Sachfragen die Ursache sind?
Zweifellos. Christoph, du erinnerst dich, wir hatten beide im Frühjahr erstmals eine Prognose gemacht, wie die Wahl ausgeht. Und wie du weißt, normalerweise gewinnt die Partei, die nicht im Weißen Haus ist, bei den Zwischenwahlen erheblich dazu. Ich habe mich damals sogar dazu verstiegen, zu sagen, die Republikaner gewinnen 100% die Mehrheiten in beiden Kammern im November. Und das sieht jetzt anders aus. Und das ist zum Teil auf das Abtreibungsurteil des obersten Gerichts zurückzuführen. Aber die Inflation geht hoffentlich zurück. Die Benzinpreise sinken Woche um Woche. Und Joe Biden kann natürlich auch für sich beanspruchen, dass er dieses große Klimagesetz durchgebracht hat. Deshalb sieht es im Moment so aus, dass das Repräsentantenhaus eher republikanisch werden könnte im November und der Senat vielleicht in demokratischen Händen bliebe. Das wäre eine große Enttäuschung für die Republikaner.
Schauen wir die einzelnen Themen noch genauer an. Wie hat sich das Urteil vom obersten Gericht zur Abtreibungsfrage politisch bis jetzt ausgewirkt?
Also es lässt sich jetzt schon sagen, dass es Frauen mobilisiert. Wir haben das bei einer Abstimmung in Kansas, im Bundesstaat Kansas gesehen, wo es darum ging, ob die Abtreibungsgesetze weiter restriktiv, noch restriktiver werden sollen. Und das ist abgelehnt worden. Und die Politologen haben vermerkt, dass es sehr, sehr viele Frauen waren, die erstmals gewählt haben. Und wir beobachten jetzt auch in mehreren Bundesstaaten, dass die Zahl der Wählerregistrierungen von Frauen sehr viel höher ist als von Männern. Normalerweise müsste das tatsächlich 50-50 sein, aber wir können sehen, dass wesentlich mehr Frauen sich registrieren lassen als Männer, und das ist für die Demokraten weiter nochmal ein Hinweis, dass sich im Herbst vielleicht doch nicht die ganz große Katastrophe ereignen könnte.
Und was spielt das Klimagesetz für eine Rolle in der ganzen Diskussion?
Naja, ich glaube, dass es einfach Joe Biden einen Sieg gegeben hat, den er dringend bräuchte, und dass es natürlich auch segensreich ist für dieses Land, das also wirklich aus dem Vollen schöpft, was Emissionen angeht. Ich habe hier ein Beispiel, Christoph. 2021 wurde in der Schweiz pro Kopf 3,73 Tonnen Emissionen verzeichnet. In den USA waren es pro Kopf 14,24 Tonnen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied, ja.
Also etwa viermal so hoch, wenn ich richtig gehört habe.
Ja, obwohl der Lebensstandard in der Schweiz, also im Großen und Ganzen, möchte ich mal sagen, mindestens genauso hoch ist wie in den USA.
Wieso ist das so?
Ja gut, das Land hier ist natürlich größer, die Leute fahren mehr, die Entfernungen sind riesiger, aber es ist auch der American Way of Life. Es sind die großen Häuser, die großen Autos, die Klimaanlagen. Und man muss sich eben nur noch fragen, ob das zivilisatorische Modell Amerika nicht tatsächlich ein Auslaufmodell ist. Also nimm mal die Häuser, Christoph. Die Wohnfläche pro Kopf in Frankreich ist 43 Quadratmeter, in Spanien 35 und in den USA 77. Das sind also wahnsinnige Unterschiede. Und da könnte dann tatsächlich das Klimagesetz von Biden helfen. Subventionen für Wärmedämmung, für EV-Mobilität und so weiter und so fort. Aber insgesamt muss man den American Way of Life schon hinterfragen, wenn man diese Zahlen sieht.
Aber die USA sind natürlich eine klassische Auto- und auch Strassennation. Wir kennen alle da das Netz von den Interstates. Das hat sich auch in der Kultur niedergeschlagen. Und denken wir nur an die unzähligen Road-Movies, die es gibt. Am berühmtesten aber sicher das Buch On the Road. Das ist eine Ode an die amerikanische Straße, und zwar vom Dichter Jack Kerouac, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe.
So, in America, when the sun goes down.
Wir hören kurz rein, wie der Jack Kerouac selber aus seinem Buch vorliest.
And sense all that raw land that rolls in one unbelievable huge bulge over to the west coast. All that road going. And all the people dreaming in the immensity of it. In an hour, I know by now that children must be crying in the land where they let the children cry. And tonight the stars will be out. And don't you know that God is Pooh Bear?
Das war also der Jack Kerouac selber, eine Aufnahme von 1959. Eines von deinen Lieblingsbüchern, oder Martin?
Ja, kann man sagen. Obwohl der Glanz etwas verblasst ist. Auch deshalb, weil es natürlich schon ein Mackerbuch ist in vieler Hinsicht. Aber natürlich, das Buch war phänomenal. Das hat einen Aufbruch suggeriert. Das war, wie du auch sagtest, Christoph, eine Ode an das amerikanische Auto. Wie zum Beispiel auch der Song Route 66 von Bobby Troup, den ja dann die Rolling Stones berühmt gemacht haben.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
Ich darf dich daran erinnern, dass wir beim Tagi 2012 eine Serie hatten, eine Filmli-Serie von mir. Ich bin von New York nach San Francisco gefahren mit Sylvia und wir haben das dann verfilmt, jeden Tag zwar auf der Route von Jack Kerouac, das war knallhart, wir sind also jeden Tag mehrere hundert Kilometer gefahren und haben dann noch gefilmt und nachts das Ding zusammengeschnitten, aber wie gesagt, das hat ein bisschen an Glanz verloren und trotzdem ist es tatsächlich eine Ode an das Auto und an die Open Road, wie die Amerikaner sagen.
Ist natürlich unvergesslich, deine Serie von seiner Zeit. Mindestens so cool wie im Jack Kerouacs Buch. Und ja, ich sehe dich jetzt noch, wie du da die Weizenfelder filmisch und so weiter und so fort. Also, ist schon 10 Jahre her, aber wir erinnern uns gerne daran. Aber jetzt mal das Buch da eben aus den 50er Jahren, das ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Kommen jetzt in den USA auch langsam Elektroautos in Mode, oder wie sieht das aus?
Ja, obwohl natürlich die Elektroautos immer noch wahnsinnig teuer sind, aber wir haben ja Tesla, weltweiter Erfolg. Wir haben Rivian, ein weiterer Hersteller, der Auslieferungsfahrzeuge elektrifizieren möchte. Wir haben Luxushersteller wie Lucid. Das ist schon alles wichtig. Gleichzeitig ist natürlich ein Riesenproblem hier die Erfindung des SUV, des Sport Utility Vehicles, wobei ich keine Ahnung habe, was Sport hier bedeuten soll. Die Dinger liegen natürlich nicht so toll auf der Straße, weil sie riesig sind. Die Folgen der Erfindung des SUVs sind wirklich schlimm. Also die Ausstoßmengen der dieser riesigen Autos liegen ganz klar über dem normaler PKWs. Zum Beispiel ein Toyota Camry stößt pro gefahrene Meile 280 Gramm aus an Emissionen. Ein Chevy Suburban, riesiger SUV ist das, 537 Gramm. Und ein großer Pickup-Truck kommt easy, also auch auf 400 bis 500 Gramm Ausstoß pro gefahrener Meile. Das Problem ist, dass die Amerikaner sich für diese Autos entschieden haben. Also jeder möchte ein SUV oder zumindest ein CUV, einen kleineren Crossover. Die normalen Autos sind ein Auslaufmodell. Wir sehen das hier in Charlottesville, Christoph. Wenn wir uns angucken, mit welchen Autos die Studenten der berühmten University of Virginia ankommen, da sind sehr viele Studenten aus betuchten Elternhäusern, gerade Studentinnen, deren Eltern ihr Kind beschützen wollen, indem sie dem Kind dann einen riesigen SUV kaufen, weil natürlich klar ist, wenn es zum Zusammenstoß kommt zwischen einem Toyota Camry und einem Chevy Suburban, dann steigt der Suburban-Fahrer wahrscheinlich ohne große Blessuren aus, während die Person in dem Toyota Camry Pech gehabt hat. Das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Und das ist auch schlimm, weil Radfahren so gefährlich ist, weil Fußgänger oft erfasst werden. Diese Autos sind wirklich ein Unheil. Und ich wünsche mir oft, dass sie nie erfunden worden wären.
Ich hoffe, du joggst nicht auf deine Straße.
Nee, das mache ich nicht. Aber es wäre natürlich schön, wenn man zum Beispiel in Charlottesville Fahrrad fahren könnte. Ich halte das für extrem gefährlich. Und es gibt auch relativ wenig Leute, die hier Fahrrad fahren. Die Stadt bemüht sich nun, Fahrradwege anzulegen. Es ist aber sehr, sehr, sehr schwierig, weil das Auto alles andere hier erdrückt und verdrückt.
Aber du hast doch eigentlich große und breite Straßen. Also ich kann das so erinnern, ich bin auch viel gefahren in Amerika.
Naja, gut, das haben sie. Aber stell dir mal vor, du willst auf den großen, breiten Straßen mit deinem Fahrrädle fahren oder du willst da laufen und dann flitzt der Autoverkehr vorbei. Und natürlich kommt dazu, dass der Verkehr sehr, sehr zugenommen hat. Ja. Und das alles, also die Zahl der SUVs, die Ablenkung durch Handys am Lenkrad, die fehlende Verkehrssicherheit, die Geschwindigkeitsüberschreitungen, die hier gang und gäbe sind, das hat dazu geführt, dass die Zahl der Verkehrstoten rapide ansteigt. Übrigens das einzige Land, OECD-Land, wo das der Fall ist. Die amerikanische Straßensicherheitsbehörde, Christoph, die NHTSA, rechnet 2021 mit 42.000 Verkehrstoten, wenn alles zusammengezählt worden ist. Das heißt pro Tag, glaube ich, 115 Verkehrstote. Man muss sich das mal vorstellen, ja. Und wir sind neulich von Georgia auf der Interstate, der Autobahn 95 hoch nach Virginia gefahren. Und die Geschwindigkeitsbegrenzungen sind dort zwischen 65 und 70, also 65 oder 70. Und was zu beobachten ist, ist, dass die Leute also 80 fahren, 85 Meilen. Und noch drüber, weit und breit keine Polizei zu sehen. Das heißt, dass die Verkehrsregeln immer weniger eingehalten werden, zumindest im Moment. Und wie gesagt, das hat dann tatsächlich fatale Auswirkungen auf die Zahl der Verkehrstoten, die wirklich ungeheuer hoch ist. Ja.
Und die Verkehrstote beschäftigen mehr und mehr auch Politik.
Another thing that is going to take in order to change the trajectory of roadway safety in this country is a single, ambitious, shared goal. And today we commit that our goal is this: zero. Our goal is zero deaths. A country where one day nobody has to say goodbye to a loved one because of a traffic crash.
Das ist der Pete Buttigieg gsi, Transportminister der Regierung von Joe Biden. Und er hat das Ziel ausgegeben, dass die Zahl der Verkehrstoten soll auf null gesenkt werden. Martin, ist das möglich in einem Autoland wie den USA?
Als Utopie. Das ist eine Utopie, vielleicht mal eines fernen Tages, wie er ja auch einräumt. Er sagt, während seiner Amtszeit wird das nicht erreicht werden. Das wird sehr schwierig sein. Das Land ist ungeheuer zersiedelt. Die Entfernungen sind groß. Aber man müsste natürlich schon mal rangehen, zum Beispiel verhindern, dass die Amerikaner dauernd an ihren Handys texten, wenn sie Auto fahren. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Hier ist es wirklich ganz schlimm. Und man müsste natürlich auch mal eingestehen, dass nicht alle Amerikaner gleich betroffen sind von diesen Verkehrstoten. Es sterben sehr viel mehr Afroamerikaner und Latinos als Weiße. Also ich glaube, pro 100.000 Bevölkerung sind es 8,2 Afroamerikaner und 6,8 Latinos und 6,3 Weiße. Das hat auch damit was zu tun, dass Afroamerikaner ärmer sind, dass sie ältere Autos fahren, die dann vielleicht doch keine Airbags haben und andere Sicherheitsvorkehrungen. Aber insgesamt, egal ob schwarz, braun oder weiß, die Zahl der Verkehrstoten ist absolut unannehmbar. Und dass sie immer noch steigt, ist tatsächlich ein Armutszeugnis für das Land hier. Und ich verstehe, warum man die in der Politik nun wirklich daran arbeiten möchte.
Also kann man sagen, dass sich die Probleme, die sozialen Probleme, die es unter den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in den USA gibt, dass sich das im Prinzip im Straßenverkehr fortsetzt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde mal eine Wette machen, dass zum Beispiel die Zahl bei der Zahl der toten Fußgänger, der toten Passanten, die von Autos angefahren und überfahren werden, Latinos sehr, sehr stark vertreten sind. Ja, aber Christoph, das sind ja fundamentale Fragen. Schau mal, ihr habt so ein tolles Zugnetz in der Schweiz, ja. In Frankreich auch, in Deutschland auch, in Spanien auch. Wir haben das nicht hier. Und das ist natürlich auch, das sind politische Entscheidungen gewesen, die in den 50er und 60er Jahren gefallen sind. Man hat in allem dem Auto den Vorrang gegeben. Und wenn man nun versucht, die Zugverbindungen auszubauen, das Zugnetz auszubauen, gibt es immer noch erheblichen Widerstand. Es wird immer noch in gewissen Kreisen als Geldverschwendung angesehen.
Und was die Verkehrstoten betrifft, sind die USA auch in dieser Frage politisch gespalten?
Naja, niemand, weder Republikaner noch Demokrat, wird verneinen, dass das ein tatsächliches Problem ist. Aber die Demokraten sind durchaus willens, zum Beispiel das Zugnetz auszubauen, zum Beispiel mehr in die Straßensicherheit zu investieren und vielleicht auch die Regeln zu verschärfen im Straßenverkehr. Die Republikaner waren immer Gegner eines Ausbaus des Zugnetzes. Insofern ist auch da eine politische Spaltung zu sehen. Aber generell gilt schon natürlich, dass auch die Republikaner entsetzt sind über die irrsinnig hohe Anzahl von Verkehrstoten.
Ja, und andererseits erinnern wir uns, dass der Barack Obama, also ein Demokrat, die amerikanische Autoindustrie im Prinzip gerettet hat, oder?
Das ist richtig, ja. Er hat damals mit Staatsanleihen die Autoindustrie gerettet, ja. Ich meine, gut, was die Geschichte des amerikanischen Autos angeht, das ist natürlich völlig überparteilich. Beide Parteien haben die Autoindustrie favorisiert und haben tatsächlich sich immer im Zweifelsfall gegen Züge entschieden und für Autos und für Flugzeuge.
Wir wissen, dass der Benzinpreis eine wichtige Rolle spielt in den amerikanischen Wahlen, egal wenn abgestimmt wird. Oft ist auch die Rede davon, dass die amerikanischen Wahlen an der Tankstelle sogar entschieden werden. Aber ist auch die hohe Zahl an Verkehrstoten das Thema bei den Zwischenwahlen, die jetzt kommen?
Es ist zum Thema geworden, aber leider nein, es wird die Zwischenwahlen nicht beeinflussen. Es hat sich fast ein Gewöhnungseffekt hier eingestellt. Man nimmt diese Zahlen hin, obwohl also gerade in Forschungseinrichtungen und jetzt auch schon in der Politik die Empörung wächst über diese unannehmbare Zahl der Toten. Aber nein, die Zwischenwahlen werden davon nicht beeinflusst werden. Der Benzinpreis schon. Dass der Benzinpreis nun Woche um Woche zurückgeht, das ist natürlich ein Riesenplus für Joe Biden und seine Demokraten.
Martin, ganz herzlichen Dank nach Charlottesville.
Dank dir, Christoph.
Das war eine weitere Folge von «Alles klar, Amerika», einem Tamedia-Podcast aus den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen begrüßen Sie hier an dieser Stelle wieder Isabel Jacobi und Fabian Fellmann. Nachlesen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln und natürlich auch überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian gewesen, hier in Zürich der Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.